Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten. Anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Mit dankerfüllten Herzen. Wir haben ganz bestimmt Grund und Ursache, Gott zu danken. Wenn wir so die Heilige Schrift lesen, uns darin vertiefen und erkennen, dass Gott mit uns diesen Glaubensweg geht und uns die Verheißungen geoffenbart hat, dann wissen wir, dass auch wir zu den Auserwählten gehören. Wir freuen uns einfach darüber, dass Gott uns gnädig war. Nach dem Wort der Schrift, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und ihr wisst, es gibt tatsächlich Gläubige und Ungläubige überall in der ganzen Welt. Es gibt Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, aufgrund seines Vorherwissens. Gott wusste, was der Mensch sein wird, wie er sein wird, wie er sich entscheiden würde. Und so hat er die Entscheidung schon im Voraus treffen können. Es ist nicht so, dass Gott den einen nach oben und den anderen nach unten schicken wollte. So ist das nicht. Gott wollte alle nach oben haben. Aber weil er Gott ist und allwissend ist, wusste er, dass nicht alle nach oben wollen und nicht alle nach oben möchten. Und deshalb hat er sie eigene Wege gehen lassen. Gott ist einfach gerecht. Er zwingt keinen Menschen. In der Hölle werden nur Freiwillige sein und im Himmel auch. Nur wer dort sein will, wird dort sein. Wer dort nicht sein möchte, wird dort nicht sein. Gott wird keinen zwingen, weder zu der einen noch zu der anderen Sache. Gott hat es den Menschen freigestellt, die Entscheidung zu treffen, und damit bleibt er gerecht, über jeden Zweifel erhaben. Hier ist sehr viel zu sagen, gerade in diesem einen Kapitel, Bruder Ross hat es ja schon erwähnt, wird das prophetische Wort immer wieder auf den Leuchter gestellt, wird das, was dargelegt wurde, mit dem prophetischen Wort belegt und in Übereinstimmung damit wurde es ja geschrieben und auch gepredigt. Ist das nicht das Gleiche, was Gott uns in diesen Tagen geschenkt hat? Sagt es einmal selber. Haben wir uns das zurechtgelegt? Nein, Gott hat es uns gegeben. Derselbe Heilige Geist, der die Brüder am Anfang leitete, leitet uns jetzt am Ende in dasselbe Wort hinein, in die Verheißungen, überhaupt in den ganzen Ratschluss Gottes. Es war nicht Paulus, der mit seiner Weisheit aufwarten konnte. Er war dazu gesetzt. Als Haushalter Gottes, als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und deshalb konnte er den Ratschluss Gottes darlegen. Es ging in die Höhe, in die Tiefe, in die Weite und Breite, wie es ihm aus Gnaden geschenkt worden war. Ihr wisst aber auch, dass nicht alle, wie wir es ja gesehen haben, auch nicht Juden. Juden sind auch ungläubig in großer Zahl. Aber es gibt auch gläubige Juden. Besonders wenn wir an Auserwählung denken, dann denken wir an die 144.000, die ja noch herausgerufen und versiegelt werden. Gott hat auch da einen Überrest behalten. Ich selbst wollte mich heute an einer Rundfunkdiskussion beteiligen. Es ging über die Taufe, habt ihr sicherlich alle gehört, im Deutschlandfunk. Aber die Dame sagte, wir rufen sie zurück. Aber zuerst wollte sie wissen, was ich vortragen würde. Und es ging ja um Erwachsenentaufe oder Kindertaufe. Und habe ich gesagt, ich möchte eigentlich die Glaubenstaufe zwischen die Kinder- und die Erwachsenentaufe stellen. Und zwar aufgrund von Markus 16, Vers 16, wer da glaubet und getauft wird. Und dann sagt sie, ja, der Aspekt ist also sehr schön. Wir rufen sie zurück. Hat aber nicht zurückgerufen. Bestimmt Angst gehabt, dass dann der Glaube in den Mittelpunkt gestellt wird. Wie dem auch sei. Wir versuchen es, eines Tages wird es uns gelingen, dass wir das Wort des Herrn verkündigen werden. Hier, ich darf die paar Verse des vorigen Kapitels lesen, weil schon betont wurde, dass es die Liebe Gottes war, die Paulus gedrungen hat. Und es heißt in Römer 8, von Vers 38, denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist, in Jesus oder in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir waren ja von Gott getrennt durch Ungehorsam und Sünde, sind mit Gott vereint worden durch Golgatha, durch die Heilstat Gottes in Christus, sind wir mit ihm versöhnt und in ewiger Liebe verbunden worden. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes. Und dann hat Paulus sicher hier bekräftigen wollen, als er sagte, ich sage die Wahrheit in Christus. Eine andere Wahrheit gibt es auch nicht, als nur die Wahrheit in Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles, was an ihm vorbeigeht, geht an der Wahrheit vorbei. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Und dann kommt das Vortragen des Kummers, der unaufhörliche Schmerz in seinem Herzen. Hier habe ich tatsächlich die Frage an uns alle zu richten, mich mit eingeschlossen, ob diese Liebe Gottes, diese Retterliebe, unsere Herzen schon so erfüllt, dass wir imstande wären, auch nur annähernd zu sagen und es auch zu meinen, was Paulus sagte und meinte. Wenn er ausscheiden könnte und die anderen einsteigen könnten, dann wäre er dazu bereit. So trat er in den Riss, wie Mose für das Volk in den Riss trat und sagte, streiche meinen Namen aus deinem Buche, aber lass das Volk. Er trat in den Riss. Das ist Retterliebe, die nicht nur in Worten, sondern in der Tat besteht. Ich wünsche sie mir vor Ausbruch der letzten Erweckung. Ich wünsche sie uns allen von Herzen, dass wir diese göttliche Retterliebe tatsächlich als einen Bestandteil unseres göttlichen Wesens in uns tragen könnten und tragen würden. Erst dann werden wir die Verlorenen gerettet sehen. Solange sie uns gleichgültig sind, wird Gott doch gar nichts. Und seid mal ganz ehrlich heute Abend. Wird Gott, wenn wir gleichgültig sind, etwas tun können? Wenn uns die Not und das Verlorensein, das Getrenntsein der Menschen von Gott nichts ausmacht? Was soll Gott dann tun? Aber in dem Moment, wo das in uns so wird, wie es in Paulus, wie es in der Urgemeinde war, dass sie nicht anders konnten, sondern sagen mussten, die Liebe Gottes drängt uns also. Dahin muss es am Ende kommen. Was steht im ersten Sendschreiben? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Am Ende sollen wir zurückkehren zu der ersten Liebe. Die erste Liebe der Erstgeborenen, ihr habt den Vergleich ja alle sehr gut mitgehört. Es ist ja vorgelesen worden von der Verheißung. Abraham hatte ja viele Söhne. Er hatte ja nicht nur Isaak und Ismael. Er hatte ja eine große Anzahl von Söhnen und Töchtern. Ihr könnt sie nachlesen, nachdem er dann wieder geheiratet hatte. Aber die Verheißung galt einem Einzigen. Und der Einzige hat das gesamte Erbe bekommen. Und die anderen haben Gaben empfangen und sind mit den Gaben losgezogen. Isaak hat alles geerbt. Er war der Erbe der gleichen Verheißung. So ist es auch jetzt. Nicht die leiblichen Kinder sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Ist es uns wirklich groß geworden, was es bedeutet, dass Gott Kinder der Verheißung hat? Vielleicht gibt es sogar zweierlei Gotteskinder. Die einen, die an der ersten Auferstehung, und die anderen, die an der zweiten Auferstehung Anteil haben werden. Die einen, die die Verheißungen Gottes glauben, und die anderen, für die bedeuten sie gar nichts. Und ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern, wo es auch speziell darum ging, dass der Dienst Bruder Brenhams richtig biblisch eingeordnet werden sollte. Und was soll ich euch sagen? Sie gaben alle zu, auch die größten Pfingstprediger, dass es einen solchen Mann mit einem solchen Dienst seit den Tagen Jesu und der Apostel nicht auf Erden gegeben hat. Aber als es dann zu der Frage kam, ob sie glauben können, dass sich hier eine Verheißung des Wortes erfüllt, da haben sie um sich geschlagen mit Händen und Füßen. Und das tun sie bis zum heutigen Tage. Wäre keine Verheißung gewesen, hätte ja Gott gar nichts getan oder nichts tun können. Die Verheißung war ja die Grundlage des Wirkens Gottes, um einen Propheten zu senden und alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Wer glaubt die Verheißungen? Die wahren Kinder Gottes, für die sie bestimmt sind, die dazu bestimmt worden sind. Hört, ich habe es euch doch in den letzten Tagen des alten Jahres hier aus dem Galaterbrief vorgelesen und hoffe, dass es nicht so einfach an uns vorbeigegangen ist. Ich lese es dann noch einmal, Galater 3, Vers 8. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Nicht nur ein Volk, alle Völker. Deshalb wurde er Abraham genannt, Vater vieler Völker. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham. Wir können weiterlesen in Galater 3, Vers 19. Was soll nun aber das Gesetz? Der Übertretungen willen ist es hinzugefügt worden, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Wir wissen, worum es hier geht. Ich lese weiter, Vers 22. Nun aber hat die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil würde. Sehr einfach. Ihr könnt noch den letzten Absatz hier lesen, als Vergleich aus Galater 4 mit dem, was wir vorhin schon gelesen haben. Galater 4, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Haben wir das voll begriffen, Brüder und Schwestern? Haben wir das voll begriffen? Dass wir nicht nur das Wort der Verheißung haben, sondern wir selber sind in diesem verheißenen Samen Gottes, als Kinder Gottes, vor Grundlegung der Welt dazu erwählt und bestimmt worden. Und weil wir das sind, deshalb glauben wir jede Verheißung, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Und der Geist der Verheißung kommt über die Kinder der Verheißung. Aber hört, was dann noch steht in Vers 29. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn den nach dem Geist erzeugten verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Isaak hat den Ismael in Ruhe gelassen. Aber was war umgekehrt? Große Not, große Not. Was ist heute? Wer verfolgt und wer wird verfolgt? Daran kann man genau sehen, wer ist. Das braucht gar kein Mensch mit Worten zu sagen. Das wird offenbar, das wird offenbar. Wo bleibt das Amen? Das wird offenbar, was wir sind. Verfolgen wir oder werden wir verfolgt? Das ist doch die einfachste Frage. Verfolgt wurde der vom Geist gezeugt. Nun, hört euch das mal noch einmal an. Wie jedoch damals, der nach dem Fleisch erzeugte Sohn, irdisch gesprochen, waren sie ja beide durch menschliche Zeugung ins Leben gerufen worden. Aber das eine war eine Zeugung aufgrund der Verheißung. Und deshalb ruhte der Segen Gottes darauf. Wie jedoch damals, der nach dem Fleisch erzeugte, also nach menschlichem Ermessen erzeugte, die nach dem Geist, also nach dem Willen Gottes aufgrund der Verheißung erzeugt und verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Es war noch nie anders und wird auch nicht anders sein. Vers 30 steht da noch, aber was sagt die Schrift dazu? Verstoße die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht das gleiche Erbrecht mit dem Sohn der Freien haben. Man kann das oder müsste das sogar vorher noch alles lesen, so meinetwegen Vers 23, man müsste auch 22 noch lesen, um den Zusammenhang genau zu haben. Es steht ja doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Jedoch jener von der Magd war nur sein fleischmäßig erzeugter Sohn. Dieser von der Freien aber war ihm aufgrund der Verheißung geboren. Ich lese Vers 23 in Galater 4. Aber dieser wurde ihm aufgrund der Verheißung geboren. Alles, was von Gott gesegnet sein soll und geschehen wird in der Gemeinde, muss aufgrund einer Verheißung geschehen, auf die wir uns stellen und dann miterleben, dass Gott die Verheißung erfüllt. Darin besteht der Segen und darin wird offenbar, dass Gott mit uns ist. Und hört weiter. Ach, ich hätte gern da gesessen, wo der Paulus gepredigt hat. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich hätte gern da gesessen, wo der bis in die Nacht hinein gepredigt hat und den Ratschluss Gottes so dargelegt. Ich freue mich darüber, dass wir die Bibel haben. Gott sei Dank für das Alte und Neue Testament. Gott sei Dank für die Propheten. Gott sei Dank für die Apostel. Die Schriftgelehrten sollen abziehen. In Vers 24 steht, das ist bildlich gesprochen, denn diese beiden stellen zwei Bündnisse dar. Das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Hagar. Das Wort Hagar bedeutet nämlich den Berg Sinai in Arabien. Und sie entspricht dem heutigen Jerusalem. Denn dieses befindet sich in Knechtschaft samt seinen Kindern. Womit wurden sie geknechtet? Mit all den Satzungen und mit allem drum und dran. Nach außen sah es so aus, als wären sie sogar mit dem Worte Gottes geknechtet. Sie haben den Buchstaben gehabt, aber nicht die Offenbarung. In Vers 26 steht, das Jerusalem droben dagegen ist eine freie. Und dies ist unsere Mutter. Das ist unsere Mutter. Wenn jemand, ihr wisst das ja manchmal, manchmal muss man ja Dinge aussprechen, hier nicht, aber so auf anderen Reisen, wenn die Leute von einer Mutterkirche sprechen, in die sie alle zurück wollen, dann wissen wir als Gläubige eins. Wir sind nicht von irgendwoher geboren. Unsere Mutter ist droben. Das neue Jerusalem. Das ist die Wohnstätte der Braut. Als Johannes gesagt bekam, komm, ich will die Braut, das Weib des Lammes zeigen, was sah er dann? Ein neues Jerusalem. Geschmückt mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Wohnung. Dort werden wir sein. Es gibt noch einige Bibelstellen, die hier gelesen werden könnten. Wir denken aber auch ganz besonders an Isaak und seine beiden Söhne, Esau und Jakob. Das ist eine der schwer verständlichen Stellen in der Heiligen Schrift. Keiner hatte noch das Tageslicht dieser Welt oder Erde gesehen. Und da hat Gott schon die Sache festgelegt, weil er wusste, was der und was jener sein würde. Ich erinnere mich an eine Predigt Bruder Brenhims. Da hat er gesagt, dass Jakob in seinem Wesen ja es viel, viel schlechter war als Esau. Esau, ein wirklich braver Junge, wie es sich so gehört. Und Jakob, ein Überlister, ein Betrüger, ein übers Ohr Hauer, und hat sogar sein Erstgeburtsrecht mit List und Tücke bekommen, oder nicht? Hat er etwa durch Fasten und Beten bekommen?
Nein.
Bitte? Durch Fasten und Beten?
Nein.
Nein, mit List und Tücke. Und Gott war mit ihm. Und Gott war mit ihm. Nicht die äußeren Umstände haben eine Aussagekraft, sondern die Bestimmung Gottes. Das, was Gott für einen Menschen bestimmt hat, das muss ihm zuteil werden. Und wenn äußere Dinge dazu beigetragen haben, Gott hat überhaupt nichts beanstandet. Aber ihr wisst, die alten Gottesmänner, die haben die Leitung des Geistes in sich gehabt. Wer war's, der seine Hände über Kreuz legte und die zwei Söhne segnete? Wer war's? Jakob. Und wer war's, der gesagt hat, nicht so, nicht so?
Josef.
Nicht so, nicht so. Und was sagte Jakob? Doch, Gott hat meine Hände über Kreuz gelegt. Lass es so sein. Es gab Fügungen, die einfach da waren, die kein Mensch gewusst, geplant hat, die Gott aber zur bestimmten Stunde angeordnet und vollstreckt hat, ungeachtet dessen, was andere, die zuschauten, sagen würden. Gott weiß, was er tut, auch heute noch. Er braucht keinem Rechenschaft dafür zu geben. Sei es ihr der Ältere, wird dem Jüngeren dienstbar sein. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau, aber habe ich gehasst. Es ist schwer verständlich, das geben wir alle zu. Aber so steht's im Worte, so haben wir es zu glauben. Es geht nicht anders, so haben wir es zu glauben, wie es im Worte Gottes geschrieben steht. Es gibt noch heute Menschen, die von Gott herausgeliebt wurden. Und diese kommen zu ihm. Sie spüren den Zug des Geistes. Sie lassen sich durch das Wort ansprechen. Und sie kommen zum Herrn. Sie werden gezogen. Sie können nicht anders. Warum sind wir hier unter dem Schall des Wortes? Weil wir uns hingezogen fühlen, das Wort zu hören. Und es gibt keinen Gottesdienst, auch der geringste nicht, in dem Gott nicht zu uns reden würde. Im Gegenteil, Gott redet durch jedes Wort, das gelesen wird, das vorgetragen wird, zu unseren Herzen. Kommen wir zu Paulus zurück. Unaufhörlichen Schmerz und Kummer trage ich in meinem Herzen. Gern wollte ich selbst durch einen Fluch aus der Gemeinschaft mit Christus ausgestoßen sein, wenn ich dadurch meine Brüder, meine Volksgenossen nach dem Fleische retten könnte. Dann kommt die Aufzählung. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohnestand gehört und die Herrlichkeit Gottes und die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen und so weiter. Und trotzdem haben sie keinen Gebrauch davon gemacht. Im Gegenteil, sie haben unserem Herrn den Dienst sehr, sehr schwer gemacht, hier auf Erden. Und einmal hat er ihnen mit allem Ernst sagen müssen, wer sie in der Tat sind. Und das steht in Johannes 8. In Johannes 8, Vers 44. Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten Wesen, natürlich, aus seinem eigensten Wesen heraus. Denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr oder der Vater der Lüge. Weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben. An welches Wort denken wir jetzt? 2. Thessalonicher 2. Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Wer aus der Wahrheit ist, höret Gottes Wort. Der kann nicht anders, der hört Gottes Wort. Wir haben auch das Wort hier schon gelesen, das fast wie eine Anmaßung sich anhört, das Johannes damals geschrieben hat, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 5, sie stammen aus der Welt, deshalb reden sie aus der Welt heraus und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Es gibt verschiedene Geister. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Und es steht geschrieben, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit führen oder leiten. Und das haben wir im Laufe der Jahre in einer ganz wunderbaren Weise erlebt. Glaubt es mir, ich bin Gott dankbar, wenn ich darüber nachdenke, wie er uns sein Wort, seine Verheißungen, seinen gesamten Plan doch wirklich gezeigt und geoffenbart hat, in einer Weise, wie es auf Erden nie vorher war. Seid ihr dafür auch dankbar? Doch, es ist einfach eine Gnade Gottes. Das kann man nicht anders sagen. Wir hatten hier keine großen Propheten und keine großen Apostel, aber wir hatten den großen Gott, der zu seinem Worte steht und der durch seinen Geist noch heute redet und offenbart. Und er wusste, dass wir aufnehmen würden, was er offenbaren würde. Hätte er das nicht gesehen, dass wir es aufnehmen würden, hätte er sich die Mühe gar nicht gemacht, es uns zu offenbaren. Gott weiß genau, wer glaubt und wer nicht glaubt. Und deshalb spricht er die an, die ihm Glauben schenken. Wir haben es ja in den letzten Worten hier in Römer 9 alle mitgelesen. Da heißt es, Israel dagegen, Vers 31, Israel dagegen, das nach der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit trachtete, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie es nicht auf dem Glaubensweg, sondern es mit Werken haben erreichen wollen. Da haben sie sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden. Wer sein Vertrauen aber nicht auf ihn setzt, wird zu Schanden. Der Glaube und das Vertrauen zu unserem Herrn muss einfach da sein, wenn uns sein Wort und sein Wille geoffenbart werden soll. Wir haben das Vertrauen zu Gott. Und warum haben wir es? Weil wir den Weg Gottes nicht mit eigener Gerechtigkeit beschritten haben, sondern unser Vertrauen von vornherein auf die Gnade gesetzt haben. Und wir haben das Gehörte im Glauben aufgenommen. Und deshalb ist es uns geoffenbart worden durch den Heiligen Geist. Auch das führt ja der Apostel im Brief an die Hebräer aus, weil sie das Gehörte nicht mit dem Glauben verbunden haben. Deshalb haben sie das Ziel nicht erreicht. Von Abraham heißt es, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was schreibt Johannes in seinem Brief? Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wer will es wagen, Gott zum Lügner zu machen? Er, der die Wahrheit durch und durch ist. Wollen wir Gott von Herzen glauben? Mehr glauben als bis jetzt. Mehr zutrauen als bis jetzt. Alles, was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Dem Volke Gottes, den Menschen der Verheißung, den Kindern der Verheißung, denen gilt alles. Die Herrlichkeit Gottes, der Sohnestand, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, alles. Alles. Wem gehört's? Denen, die aus Gott geboren sind und in den Sohnestand versetzt wurden, die das sagen können, aber Vater. Und wie wir es oft genug betont haben, sagen wir es erneut. Gott hat Verheißungen gegeben und zu jeder Zeit wurde es offenbar, wer ihm glaubte und wer ihm nicht glaubte. Und alle, die ihm geglaubt haben, sind uns schon vorangegangen und warten auf die Stunde der Verwirklichung des gesamten Heilsratschlusses unseres Gottes, wo alle, wo Abraham, Isaac und Jakob, wo alle Auserwählten des Alten und des Neuen Testaments in der Herrlichkeit sein werden, bei dem großen Mahl mit unserem Herrn. Warum werden sie da sein? Weil sie Gott geglaubt haben. Das ist das Wichtigste. An Gott glauben viele, aber glauben, was Gott gesagt hat und damit rechnen, dass er es auch erfüllt. Ich habe mich mitgefreut und Bruder Ross hat es auch betont. Immer wieder ist hier hervorgehoben worden, was die Propheten im Alten Testament vorausgesagt hatten. Ob aus dem Mose, ob aus dem Jesaja, ob aus dem Hosea, ich freue mich darüber. Und glaubt es mir, es ist derselbe Heilige Geist, der uns in die Tiefen des Wortes hineingeführt hat. Und wir behaupten und bezeugen, dass die Botschaft der Stunde uns die Verheißungen, die im Worte waren, nahegebracht und dass sie geoffenbart wurden, damit unser Glaube darin verankert wird und wir schlussendlich alles, was Gott verheißen hat, miterleben werden und dann vom Glauben zum Schauen kommen. Er hat, wie steht, zweierlei Gefäße, Gefäße zur Ehre, Gefäße zur Unehre. Wenn er schon mit den Gefäßen der Unehre Erbarmen hat und Langmut übt, wie viel mehr mit den Gefäßen, die zu seiner Ehre gereichen sollen. Möge er aus uns, aus Gnaden, Gefäße machen, die zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung gereichen. Gott erbarmt sich, wem oder wessen er will. Nach dem Wort der Schrift, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wir rühmen heute die Barmherzigkeit unseres Gottes. Es kommt nicht auf unser Laufen, auf unser Wollen an. Käme es auf das Laufen an. Wie viele laufen schon in aller Frühe? Sie laufen, aber ihnen wird der Weg Gottes nicht gezeigt. Nicht am Laufen, nicht am Wollen, sondern an Gottes Erbarmen. Und wir rühmen dieses göttliche Erbarmen, das uns zuteil geworden ist. Gnade und Barmherzigkeit ist es, die wir zu rühmen haben, und die Liebe Gottes, die an uns offenbar geworden ist. Dank sei Gott für den Apostel Paulus. Dank sei Gott für die Darlegungen in der Heiligen Schrift. Es ist ein Maßstab, eine Richtung wird hier gezeigt, wie die Männer Gottes alles biblisch eingeordnet haben. Ihr könnt euch ja mal die Mühe machen, und speziell im Hebräerbrief und in den Römerbriefen nachlesen, wie oft Bezug genommen wurde auf das Alte Testament. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und Gottes Wort beginnt mit 1. Mose und endet mit Offenbarung 22, dem letzten Vers. Wollen wir es heute im Glauben annehmen und nicht mehr daran zweifeln, sondern einfach für wahr annehmen, dass auch wir, wie Isaac, Kinder der göttlichen Verheißung sind, dass wir dazu gläubig wurden, um das zu glauben, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Prüft euch doch daran, wenn ihr die Verheißungen glauben könnt, die Gott in seinem Worte gegeben hat, speziell auch für diese Zeit gegeben hat, dann soll es euch doch ein Beweis sein, dass ihr von Gott auserwählt wurdet. Andernfalls hätte euch das Wort doch gar nicht angesprochen. Ihr wärt doch mit allen anderen den breiten Weg weitergegangen. Warum hat Gott euch angesprochen? Weil ihr zu den Erwählten gehört, hat er das Wort der göttlichen Verheißung auf den Leuchter gestellt, damit wir es hören, damit wir es sehen, damit wir es aufnehmen und von Herzen glauben. Und dann, wie es hier auch geschrieben steht, in Vers 28, denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf der Erde bringen. Gelobt sei sein heiliger Name. Zur Ausführung auf der Erde bringen, nicht erst im Himmel, zur Ausführung auf der Erde bringen. Ja, welch ein Wort. Das Wort, das er zugesagt, das er verheißen hat. All die Dinge, die im Worte stehen. Denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher, nicht unsicher, sicher, Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf die Erde bringen. Möge Gott uns heute froh stimmen, dankbar stimmen, dass viele beten könnten und dem Herrn danken für das Vorrecht, dass er uns auserwählt hat, dass er uns die Schrift oder das Verständnis für die Schrift geöffnet, Glauben in unsere Herzen gelegt hat. Ohne Anstrengung können wir von Herzen glauben, was er in seinem Worte gesagt und was er verheißen hat. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer das sucht, wird finden. Gottes Wort bleibt ewig wahr. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, mein Herz ist bewegt, mein Geist erschüttert. Wie groß bist du, wie treu. Du hast dein Wort gesandt. Du hast deinen Geist gesandt. Du hast deinen Propheten gesandt. Alles in göttlicher Harmonie, um deinem Volke das Licht in der Finsternis aufleuchten zu lassen. Du hast Kinder der Verheißung, die das Wort der Verheißung hören und glauben, die den Geist der Verheißung empfangen und in alle Wahrheit geführt werden. Habe innigen Dank für das heute hier gelesene und betrachtete Wort. Allmächtiger Gott, gemeinsam danken wir dir, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist unser Gott. Gelobt sei dein Name. Amen. Halleluja. Nochmals danke ich dir von Herzen für das große Vorrecht, dass wir in unserer Zeit dein Wort frisch vom Thron gehört haben, die Verheißungen auf den Leuchter gestellt wurden. Du hast den verheißenen Propheten gesandt, um die Verheißungen auf den Leuchter zu stellen in diesem prophetischen Zeitalter. Herr, wir danken dir für die Parallelen, so wie damals am Anfang deine Knechte immer zum Wort zurückgingen und alles biblisch eingeordnet haben. So hast du dieselbe Salbung deines Heiligen Geistes auf deinem Volk ruhen lassen. Und dasselbe geschieht vor unseren Augen. Gelobt sei dein Name. Du wandelst mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Du redest und wirkst. Wohl dem, der Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, ich bitte jetzt von Herzen, dass in unserer Mitte alles Seufzen, jede Not, alles Unklare, dass alles genommen wird, jede Belastung, alles, was dir noch im Wege steht, dass es herausgenommen werde, dass der Feind kein Anrecht mehr an uns habe, und dass wir ein dir geweihtes, ein dir geheiligtes Volk wären, das die Tugenden dessen verkündigt, der uns aus der Finsternis in das wunderbare Licht hineingestellt hat. Herr, du weißt um alle Dinge, und ich bitte dich von Herzen noch einmal darum, möge es in Kürze geschehen, dass dir der Weg gebahnt werden kann und deine Herrlichkeit sich offenbare, dass alle Verheißungen, die Ja und Amen sind, zur Erfüllung kommen in der Gemeinde. Du hast die Wiedererstattung verheißen. Wir warten darauf, denn du wirst sie geben. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Auch die Anliegen, die Fürbitten, alle Gebete, die zu deinem Thron emporsteigen. Treuer Gott, du siehst die Briefe hier. Du kennst die Nöte. Wir bitten dich jetzt noch gemeinsam, strecke deinen Arm aus. Lass Heilung, Befreiung, ja mögen Wunder und Zeichen geschehen als Bestätigung deines Wortes. Möge das geschehen, was in den Evangelien berichtet wird, wo immer das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird. Dir, dem lebendigen Gott, danken wir als der geistliche Same Abrahams, als das Israel Gottes, als Streiter Gottes, denen die Sonne aufgegangen ist wie dem Jakob. Herr, wir danken dir dafür und wir preisen dich und geben dir allein die Ehre in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Halleluja. Amen.